Michael Kutzop läuft an und vergibt.
Das sind Schicksale.
Genau,
das sind doch wirklich Schicksale. Das trägst du doch auch dein ganzes Leben mit dir. Hallo und guten Abend, ihr lieben Leute da draußen. Willkommen zum besten Podcast der Welt. Wie ich immer zu sagen pflege, Expertise, Expertise, Expertise trifft heute Abend leider nicht zu, weil wir beide überhaupt gar keine Ahnung haben von dem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Aber nichtsdestotrotz hier alles geben werden, um das für euch hier ordnungsgemäß aufzuarbeiten. Und wir starten jetzt mal hier mit dem Thema Fußball in den 80er Jahren.
Ja, aber da muss ich widersprechen. Ich bin das wandelnde Fußballlexikon.
Ja, das ist richtig. Aber nichtsdestotrotz kannst du zum Thema Fußballspielen noch nichts beitragen.
Was?
Wie sieht denn da deine Vergangenheit aus?
Ja, hallo.
Bist du da einschlägig vorbestraft?
Ja, natürlich. Also als wir 1974 Weltmeister wurden, also wir, ne?
Ich auch. Wir, ne? Also wir beide jetzt quasi.
Genau, ja, so.
Ich habe mit 5 auf dem Sofa gesessen. Ja, okay.
Stand ich am nächsten Tag mit meinem Bruder beim SV Südwest Ludwigshafen und wir haben angefangen, Fußball zu spielen. Und dann habe ich die ganze Jugend durchgespielt, bis zur A-Jugend. Bin deutscher Südwestmeister geworden in der D-Jugend und habe in meiner ganzen Karriere, glaube ich, nur ein einziges Eigentor geschossen. Also viel weniger als der durchschnittliche Spieler bei der letzten EM.
Okay, das ist deine Expertise und demnach deine Berechtigung, dich heute hier über das Thema Fußball mit mir zu unterhalten, ja?
Ja, ja, klar. Also, und vor allen Dingen in den 80er Jahren, da kommen wir noch zu. Wem noch etwas der Verein Waldhof Mannheim sagt, die haben in meiner Heimatstadt gespielt, in Ludwigshafen im Südweststadion und da war ich natürlich ständig da. Das war das mein Verein, also Ludwigshafen und wir haben sogar in dem Stadion Vorspiele machen dürfen und waren Balljungen und alles. Das gibt's ja heute gar nicht mehr in der Form in den Vorspielen. Das heißt, das war so richtig mein Einstieg. Also ich habe die 80er voll mitbekommen, fußballmäßig, vor allen Dingen mit den ganzen Hooligans und der ganze Scheiß, aber auch alles andere drumherum. Und Waldhof war ja 7 Jahre in der Bundesliga.
Also ich habe eine andere Expertise zu bieten. Einmal natürlich, meine Fußballkarriere war von nicht besonders langer Dauer. Tatsächlich habe ich auch in einem Verein Fußball gespielt, der da hieß Schwarz-Weiß-Gelsenkirchen Süd, dem viele spätere Schalke-Spieler entsprungen sind. Ich habe dort tatsächlich als Torwart gespielt. Hört sich jetzt albern an, weil ich habe es ja insgesamt in meinem ganzen Leben zu einer Körpergröße von 1,69 Meter oder vielleicht auch nur 68 oder 67 gebracht. Insofern ist das natürlich albern, aber ich rede jetzt gerade von der E-Jugend und die E-Jugend fand ja derzeit auf 5 Meter Toren statt, die auch nicht so hoch waren wie die 7-Meter-Tore. Tatsächlich war ich auch ein eigentlich ganz guter Torwart, meine ich, mich in meiner verschrobenen Vergangenheit erinnern zu können. Ich habe tatsächlich mal für die Nordrhein-Westfalen-Auswahl im Tor gestanden bei einem Spiel. Und als es aber dann auf die 7-Meter-Tore ging, war ich, glaube ich, der schlechteste Torwart der Welt. Also ich habe viele, viele Tore kassiert. Expertise Nummer 1, Expertise Nummer 2. Ich bin 1974 oder vielleicht auch schon 73, bin ich mir nicht sicher, mit meinen Eltern, gemeinsam mit meinen Eltern, also mit 5 konnte ich noch nicht ausziehen, sind wir in ein Hochhaus gezogen in Gelsenkirchen. Jetzt Hochhaus hört sich ganz, ganz schlimm an, aber das war richtig schick damals, also in den 70er Jahren. War das ganz, ganz toll. Wir hatten einen riesen Dachspielplatz, wo man oben Fußball spielen konnte. Wir hatten einen Müllschlucker, wir hatten Partyräume und Aufzüge natürlich. Und in diesem Haus haben einige Spieler von Schalke tatsächlich gewohnt. Unter anderem waren meine Eltern sehr, sehr gut befreundet mit Hartmut Huse, ein Spieler von Schalke, der es aber nie zu nennenswerten Einsätzen in der Bundesliga gebracht hat. Aber das war ein Bekannter von meinen Eltern. Und meine Mutter ist zusammen mit Charlie Neumann zur Schule gegangen. Und in dem Haus unten bei uns war eine Kneipe und diese Kneipe gehörte den Krämer-Zwillingen. Die war direkt in unserem Haus unten drin. So, das ist doch mal Expertise, würde ich sagen.
Aber was mich interessiert, ist, wenn ihr im Hochhaus oben auf dem Dach einen Fußballplatz hatte, wer hat den Ball geholt, wenn ihr runtergeschossen habt?
Gute Frage. Es war ein Netz gespannt. Am Anfang nicht. Tatsächlich sind dann auch einige Bälle und auch andere Sachen darunter geflogen. Dann wurde ein Netz gespannt. Dieses Netz habe ich mit meinen Brüdern dazu benutzt, an einer Seite von dem Netz hochzuklettern und dann Trampolin auf diesem Netz zu springen. Das hat richtig Ärger gegeben. Weil ein Nachbar von einem anderen Hochhaus hat nämlich gesehen, dass wir Trampolinsprünge gemacht haben. Und übrigens war es auch total scheiße. Es waren so Waschbetonplatten da. Ja. Also, und da war ein richtiger Bolzplatz. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass man auf Waschbetonplatten Fußball spielt. Weil ich glaube, dass das sehr, sehr schmerzhaft werden kann.
Ja, also wir hatten auch bei uns neben der Schule einen Fußballplatz, der war auch Asphalt. Es war halt so. War ja auch gemischte Schule. Jungs, Mädels mussten alle zusammen spielen auf dem Asphalt.
Ja. Ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, 2 oder 3 Mal auf Rasen Fußball gespielt. Alles andere fand auf Asche statt.
Ja, ja.
Auf verseuchter Gelsenkirchener Asche, die wahrscheinlich heute am Rande der Legalität wäre, aufgrund der Umweltbelastung. Ne?
Also bei uns waren es rote Plätze. Hat man später festgestellt in den Nullerjahren, dass sie krebserregend waren.
Ja, hat aber keinen interessiert. Heute würden die Eltern wahrscheinlich schon da nach einer halben Stunde mit den ersten 3 Rechtsanwälten zum Ascheplatz kommen und den Betreiber verklagen. Naja, wie dem auch sei. Wie ihr alle jetzt gehört habt, haben wir doch ein Mindestmaß an Expertise, was wir mitbringen, um dieses Thema hier aufzuarbeiten.
Genau. Und außerdem seid ihr alle auf Entzug nach der Europameisterschaft, ne? Das heißt, wir gehen jetzt bewusst hier in die Pause zwischen Europameisterschaft und Start der Bundesliga rein, dass ihr hier noch ein bisschen euch mit Fußball befassen könnt. Und natürlich habe ich wieder für euch 2 Wahrheiten und eine Lüge rausgesucht über Fußball der 80er Jahre. Und ich würde sagen, ich fange mit denen auch gleich mal an.
Oh ja.
Lüge Wahrheit Nummer 1. In der Saison 83-84 haben das Spiel Kickers Offenbach gegen Eintracht Braunschweig in der ersten Bundesliga am 33. Spieltag nur 3.000 Zuschauer besucht. Stimmt oder stimmt nicht? Das ist alles Fakt, ne? Offenbach, Braunschweig, 33. Spieltag, die haben gegeneinander gespielt in der ersten Bundesliga. Die Frage ist, stimmt es mit den 3.000 Zuschauern, ja oder nein? Zweite Lügewahrheit, in der Saison 88-89 waren die ersten 12 Spieler in der Torjägerliste der Bundesliga allesamt deutscher Nationalität. Stimmt oder stimmt nicht? 88-89. Und dritte Wahrheit, Lüge. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga der 80er Jahre stand der HSV vor dem FC Bayern München. Stimmt oder stimmt nicht? Ja, das sind meine 3 Lügen, Wahrheiten, 2 Stimmen, 1 stimmt nicht. Am Ende des Podcasts erfahrt ihr, was stimmt und was nicht stimmt.
Ja, gut. Wir sind gespannt. Es gibt so viele Sachen, über die man einfach mal sprechen müsste, ne? Also angefangen bei den Frisuren, finde ich.
Also da habe ich was ganz Tolles. Findet ihr dann in den Shownotes. Und zwar nennt sich das Bilder des Grauens aus den 80er Jahren. Und das sind nur Fußballbilder des Grauens. Findet ihr in den Shownotes eine ganz tolle Klickstrecke. Wo man da so sieht, wie die aussahen. In Schweden nannte man ja Fokuhila die Bundesliga-Frisur.
Ja. Yeah.
Weil das eben so typisch war, ne? Weil die ja alle gleich aussahen. Also optisch war das schon sehr, sehr, sehr fragwürdig, was da so rumlief.
Ein optischer Leckerwissen. Ich weiß auch gar nicht, ob die sich da abgesprochen haben oder das so falsch verstandene Männlichkeit oder wie auch immer gewesen ist. Die sahen schon, also zum großen Teil alle richtig scheiße aus.
Ja.
Natürlich ist die Bundesliga auch immer nur ein Spiegel der Zeit und der Gesellschaft gewesen. Die anderen Leute sahen ja auch nicht geiler aus.
Ja, naja, aber
halt so die Speerspitze, ne? Das sind halt die Leute, die man irgendwie in Katalogen gesehen hat. Wo man denkt, dass die 70er und 80er Jahre dann repräsentieren, ne?
Also ich finde, wir Gruftis mit den hochtupierten Haaren sahen schon cool aus. Solche hätte ich gerne auf dem Fußballplatz gesehen. Gruftis haben ja grundsätzlich keinen Fußball gespielt.
Nee, das stimmt. Das war, glaube ich, uncool, glaube ich.
Ja, genau. Ich würde sagen, ich steige mal ein. Ich habe mir zu jeder Saison ein paar Highlights rausgesucht. Bei manchen Saisons gibt es auch gar keine Highlights, aber bei manchen gibt es ein paar mehr. Also ich fange mal an. Saison 79-80 habe ich mit dazu genommen. Meister wurde der FC Bayern München. Pokalsieger, der Titelverteidiger Fortuna Düsseldorf. Und der Hamburger SV hat das Europacup-Finale der Landesmeister, also die frühere Champions League, gegen Nottingham Forest verloren mit 0-1. Also zwei Vereine, die ja, nicht mehr... Nottingham ist ja irgendwann wieder aufgestiegen in die Premier League, aber eben zwei Vereine, die lange, lange verschollen waren. Und das war damals die letzte Saison von Kevin Keegan in Hamburg. Und den UEFA-Pokal hat gewonnen Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Und es gab auch schon ein rein deutsches Halbfinale mit dem FC Bayern, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach. Vier Vereine damals im UEFA-Pokal und der HSV noch im Finale des Europapokals des Landesmeisters. Des zu 79-80. Du wolltest bestimmt was zu Kevin Keegan sagen.
Ich wollte unbedingt was zu Kevin Keegan sagen. Ich war irgendwann mal auf Abwägen und ich fand Hamburg sehr, sehr sexy. Also fand ich ein super sexy Verein. Wahrscheinlich auch wegen dieser schönen Raute da und so. Dieses Logo und Kevin Keegan war wirklich so ein Trendsetter.
Ja.
Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr bekannter und beliebter Fußballspieler, der sich ja auch in Sachen Musik versucht hat. Aber das kommen wir gleich bestimmt nochmal drauf.
Das war also wirklich weltmännisch, ne, für die damaligen Verhältnisse. Hamburg war da viel weiter vorne dran als der FC Bayern, für meinen Geschmack. Also obwohl ich ja Bayern-Fan war, aber die waren ja in den 80ern auch sehr, sehr erfolgreich, Hamburg. Das Interessante ist, dass der Name Kevin damals noch nicht verbrannt war, sondern mega cool war. Ne? Ja, dann kommen wir zur Saison 80-81. Die ist total langweilig gewesen. Meister FC Bayern, Pokalsieger Eintracht Frankfurt. Fertig, mehr habe ich mal dazu nicht notiert. Und die Saison 81-82. Meister Hamburger SV, Pokalsieger FC Bayern. Und der FC Bayern wurde nur Dritter in der Liga und hat das Europapokalfinale gegen Aston Villa verloren. 0-1. Und ich kann mich da noch sehr, sehr gut dran erinnern. Ich habe geheult. Weil die Bayern hatten bis dahin immer alle Finale gewonnen. Und auf einmal verlieren die 0-1. So voll das Gurkenspiel. Aston Villa war auch gar nicht stark. Also das war tragisch.
Kam in deinem Kosmos gar nicht vor.
Nee, ja. Das kam in meinem Kosmos gar nicht vor, dass die Bayern auch verlieren können. Das ist also
da hat sich
wichtige
auch bis
Dinge.
Heute nicht viel geändert. Also nicht an deinem Kosmos, aber an dem Kosmos der Bayern hat sich nicht viel geändert.
82-83 ist eine ganz tolle Saison. Da gibt es sehr, sehr viel zu erzählen. Und dann machen wir auch mal kurz was anderes nach den Saisons. Und zwar 82-83 gab es einen Zweikampf um die Meisterschaft zwischen den beiden norddeutschen Vereinen, dem HSV und Werder Bremen. Und der Hamburger SV hat sich am Ende dank der besseren Tordifferenz gegen Werder durchgesetzt. Und das war in der zweiten Saison nach dem Wiederaufstieg von Bremen. Und die kamen punktgleich eben auf den zweiten Platz. Und am ersten Spieltag, Werder Bremen gegen Bayern München, gab es ein Eigentor vom damaligen ganz neuen Torhüter von Bayern München, Jean-Marie Pfaff. Und zwar hat Uwe Reiners einen Einwurf gemacht in den Torraum und Pfaff hat den berührt als einziger. Und einen normalen Einwurf kannst du nie direkt ein Tor machen und damit war es ein Tor. Und das war eine der bekanntesten Fußballszenen der 80er Jahre, was die Bundesliga angeht.
Kurze Zwischenfrage, sagst du mir bitte nochmal, was war Pfaff für ein Landsmann? War es ein
Belgier?
Ah, okay. Ja.
Belgischer Nationaltorhüter, ganz toller Torhüter. Ich war großer Fan von ihm. Aber der Einstieg war nicht so optimal. Aber in dem einzigen Jahr, wo die Bayern mal einen UEFA-Pokal gewonnen haben, weil sie auch nicht in der Champions League waren, gab es ein Elfmeterschießen und wegen, ich weiß nicht mehr, Halbfinale oder sogar Finale. Und er musste als Letzter ran. Also es war irgendwie so eben war so 10-10. Und dann kommt Jean-Marie Pfaff, schießt den allerletzten Elfmeter und haut ihn voll in den Winkel. So ein Typ war das halt. Also der war schon ziemlich cool, ja. Ja, und was noch speziell war, 82-83, der Hamburger SV gewinnt den Europapokal der Landesmeister durch ein 1-0 gegen Juventus Turin in Athen. Torschütze Felix Magath. Also Hamburg war damals wirklich on the top. Nicht größer als der FC Bayern, aber erfolgreicher als der FC Bayern Anfang der 80er. Der Hamburger SV hatte damals nach dem 17. Spieltag als erster Profiverein in Deutschland 24 Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage bestritten. Und dieser Rekord ist erst in der letzten Spielzeit von Bayern 04 Leverkusen gebrochen worden.
Echt? Das ist ja krass.
Ja, genau. Also es war noch ein uralter Rekord von Hamburg. Und, ist auch spannend, Pokalendspiel. Also in Köln damals waren die noch nicht in Berlin, die Endspiele alle. Das kam erst im Zuge der Einheit, dass es nach Berlin ging. Der 1. FC Köln spielt gegen den SC Fortuna Köln im Pokalfinale in Köln. Und 1-0 hat Pierre Baski hat's Tor gemacht, hat der 1. FC Köln gewonnen.
Echt? Haben sie sich nur so schwer getan dann noch?
Ja, genau. Aber Köln gegen Köln in Köln.
Also, das ist ein Albtraum. Aber ich weiß gar nicht, wie gespalten da diese Stadt am Rhein ist. Düsseldorf-Köln ist ja, das ist ja ein Hochrisikospiel. Ne?
Doch, Fortuna und Dings, die konnten sich auch nicht leiden.
Funktioniert ja meistens nicht so St. Pauli und HSV geht ja auch gar nicht.
1860, Bayern geht gar nicht.
Was auch gar nicht geht, ist Hamburg-Bremen geht ja auch gar nicht. Ganz, ganz schlimm.
Ja, und in Mannheim war es ja so, dass der Waldhof Mannheim und der VfR Mannheim, die hätten fusionieren sollen und der Dietmar Hopp hätte alles bezahlt. Also der hat quasi, das Versprechen war da, ich bringe euch aus der Regionalliga wieder in die Bundesliga. Das war ungefähr in den Nullerjahren. Und beide Vereine haben die Mitglieder abgestimmt und beide haben abgelehnt.
Ach, das gibt's so gar
und daraufhin nicht. Hat Hoffenheim nach oben geschossen in die Bundesliga, weil er gesagt hat, ja, ich will halt einen Verein in der Bundesliga haben. Wenn ihr Idioten nicht wollt, dann nehme ich halt Hoffenheim, meinen Heimatverein. So, also so viel zu Fan-Rivalitäten in einer Stadt.
Schon strange, ne? Bin ja tatsächlich Kummer gewohnt. Ja, er hat es ja schon mehrfach hier auch an dieser Stelle erwähnt, dass ich von Gelsenkirchen mit 14 nach Dortmund entführt wurde. Und das ist ja auch eine unglaublich schwierige Beziehung zwischen zwei Städten. Also die Dortmunder und die Gelsenkirchener hassen sich. Also jetzt auf jeden Fall auf Fußballebene. Das zieht sich aber irgendwie ein roter Faden durch fast alle Bundesliga-Vereine, die hier im Ruhrgebiet ansässig sind, ne? Also man muss sich da schon ganz klar positionieren als Mensch, der im Ruhrgebiet älter als die Pubertät werden will. Das ist ganz wichtig.
Ja, meins hat ja auch Gründe, dass zum Beispiel der VfL Bochum eine Fanfreundschaft mit Bayern München hat und eben nicht mit einem anderen Verein aus dem Ruhrgebiet.
Schalke pflegt eine Fanfreundschaft mit Nürnberg.
Ja, siehst du?
Es muss nur weit genug weg sein, da kann man sich alles schön reden.
Ja, genau.
Existiert der Verein überhaupt noch?
Wer wäre jetzt Nürnberg?
Ja.
Ja, dann, die spielen auch zweite Liga. Die können da schön jetzt miteinander alle spielen.
Die werden wahrscheinlich vor Schalke wieder in der Bundesliga spielen, denke ich.
Ja, die sind da alle Hertha, Lautern, alles schön, zweite Liga.
Disco Party.
Also 83-84. Am 34. Spieltag entschied sich erst die Meisterschaft. Sowas kennen wir ja auch nicht mehr am letzten Spieltag. Und zwar der VfB Stuttgart war da 2 Punkte vor dem HSV. Schon wieder der HSV ganz oben. Und die Stuttgarter hat bessere Tordifferenz um 9 als die Hamburger. Und letzten Spieltag haben wir ausgerechnet Stuttgart gegen Hamburg gespielt. Und Hamburg hat 1-0 gewonnen und ist damit Zweiter geblieben. Stuttgart wurde Erster. Und die ersten drei Vereine, VfB, HSV und Mönchengladbach, waren punktgleich. Und ein Punkt dahinter war der FC Bayern. Und 3 Punkte dahinter war Bremen, ja. Also das war quasi zwischen dem Meister und Platz 5 lagen nur 3 Punkte Differenz. Das gab's nie wieder, ja. Also quasi. Und gut, da war noch 2-Punkte-Regel, aber trotzdem, ne. Der 32. Spieltag der Saison 83-84 ist mit 53 Toren bis heute der torreichste Spieltag der Bundesliga. Und die Saison hat 1097 Tore gehabt. Und es waren die meisten Tore in der Historie bisher. Ja, und trotzdem, in dieser Saison, behaupte ich, in Lüge und Wahrheiten gab es ein Spiel mit nur mal 3000 Zuschauern.
Also der ist bis heute auch ungebrochen, ja? Also
ja, die 53 Tore, das ist schon für 9 Spiele ist das ganz schön heftig, ne? Also kannst du ja ausrechnen, das sind mehr als 5 Tore pro Spiel. Und Pokalsieger wurde der FC Bayern und das erste Bundesliga-Jahr, das war eben für mich besonders bedeutsam, war das für den SV Waldhof Mannheim mit dem Trainer Klaus Schnappner. Schlappi kennt jeder noch, ne? 9 von den 20 Spielern vom Waldhof waren aus der eigenen Jugend. Das war eben auch speziell. Jürgen Kohler, Christian Wörns, Maurizio Gaudino, die kamen alle aus der Region. Und die Aufstiegssaison 83-84 mussten eben im Südweststadion Ludwigshafen spielen, weil die kein Stadion in Mannheim hatten, was den Ansprüchen genügend hätte für den DFB. Und die hatten in der Saison trotzdem, obwohl sie in Ludwigshafen gespielt haben, 26.982 Zuschauer, während der FCK Kaiserslautern nur 19.017 Zuschauer hatten, ne, die ja eigentlich heute riesiger Zuschauermagnet sind. Und es hat den Lautern auch gar nicht gepasst, dass auf einmal Waldhof in Ludwigshafen gespielt hat, nämlich in der Pfalz, in ihrem Einflussgebiet. Und deswegen, also da haben die immer Stress gemacht. Und da kommt diese Fanfeindschaft zwischen den beiden Vereinen unter anderem auch her. Weil die Lauterer gesagt haben, hier, das ist ein anderer Verband auch, ne? Und eigentlich wäre das gar nicht erlaubt gewesen nach DFB-Statuten, dass die Waldhöfer in Ludwigshafen spielen. Aber wahrscheinlich hat man gedacht, die steigen eh gleich wieder ab, scheiß drauf. Also damals Waldhof, ich habe da einige Spiele eben gesehen. Manchmal war es etwas schwierig, sag ich mal, weil da gab es halt viele City Boys, nannte man die, Hools da teilweise, und das mitunter schon Angst gehabt. Deswegen habe ich auch nie, ich bin nie mit einem Trikot ins Fußballstadion gegangen, weil ich hatte immer Schiss, dass mich einer zusammenschlägt.
Okay.
Weil du weißt ja nie, auf wen du triffst, ne? Kam ja auch Gegner, die durchaus gewaltbereit waren, ne? Also Waldhof Offenbach hat zum Beispiel eine riesige Fanfeindschaft schon immer gehabt, ja, auch heute noch, ne, ist immer noch ein Hochrisikospiel, dann mit Lautern und so, ja, also das war einfach nur gefährlich, mit dem Trikot rumzulaufen.
Es ist ja auch so ein bisschen so das Salz in der Suppe, ne, Aber so richtig erschlossen hat sich mir das nie, warum man überhaupt sich für irgendeinen Fußballverein gegenseitig auf die Fresse haut. Stell dir mal vor, wir transferieren das jetzt mal auf eine andere Sportart, wenn die Leute, die damals für McEnroe im Tennis gewesen wären, dann Boris Becker-Fans dann sich gegenseitig auf die Fresse gehauen hätten. Oder
ja,
so.
Ist schon aber verrückt.
Dann wird ja nie jemand auf die Idee kommen, oder?
Ja, irgendwann hat es mir dann das auch wirklich verleidet in den 80ern, muss ich sagen, ins Stadion zu gehen, weil du jedes Mal Angst haben musstest. Als Sitzplatz wollte ich nicht, weil ich fand, das ist langweilig. Also schon, und dann als Schüler, Student, konntest du das eh nicht leisten. Aber dann so im Stehen da im Block, bin jetzt ja auch kein Riese, ne? Also mit 1,70 wirst du ja auch schon eher mal zerdrückt da. Gegen Ende der 80er war ich ja nicht mehr viel im Stadion, ja.
Ich denke, dass sich ja auch viel in Sachen Sicherheit getan hat.
Ja, klar.
Insofern, die Gewaltbereitschaft hat ja, glaube ich, nicht abgenommen. Also in keinster Weise, glaube ich. Die Sicherheitskräfte sind heute, glaube ich, nur etwas besser gebrieft und eingestellt auf die ganze Geschichte, ne?
Ja, klar, die sind überhaupt mal welche da, sag ich mal. Das war damals nicht so ausgeprägt, wie es heute ist. Aber schon, also grundsätzlich hat die Gewalt beim Fußball schon deutlich abgenommen. Wenn Hools sich treffen, dann meistens verabredet außerhalb des Stadions. Weil im Stadion sind die ja sofort, das ist ja alles überwacht mit Kameras. Und dann sind die Festnahmeeinheiten der Polizei da. Da werden die sofort rausgeholt und kriegen eine entsprechende Anzeige. Und die versuchen, und das wissen die auch, das machst du zweimal und dann war's, das kriegst du ein Stadionverbot.
Aber letztendlich ist es natürlich auch schon ein sehr interessantes Phänomen, dass die Gemüter so aufpeitscht, dass man da bereit ist, irgendwie sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Also das ist ja schon.
Ja.
Obwohl ich ja auch oftmals unterstellen würde, dass eigentlich das die einzige Intention von vielen Leuten ist, sich auf die Fresse zu hauen.
Ja.
Gehen gar nicht wegen dem Fußball dahin.
Ja, also den Eindruck hatte ich teilweise auch, hat man ja auch so gesagt, dass manche Hooligans sich nur zum Kloppen getroffen haben und die haben halt dazugehört zu diesem Verein und der war ihnen natürlich auch schon wichtig, aber wenn es den Fußball nicht gegeben hätte, hätten sie so gekloppt. Wenn du damals auf ein Weinfest in der Pfalz gegangen bist und hast irgendwie aus wie ein Krufti, habe ich auch erlebt, dass wir zusammengeschlagen worden sind. Mhm. Da hatte ja nichts mit Fußball zu tun. Das waren dann einfach Hools, die da rumgelaufen sind, die halt gedacht haben, okay, ihr seht anders da aus. Die haben nur einen Grund gesucht.
Ja, wir wissen ja, wenn man einen Grund sucht, dann wird man auch einen finden.
Disco-Party.
Ich habe auch noch eine spannende Geschichte mitgebracht. Und zwar bin ich über einen anderen Podcast auf diese Geschichte gekommen, weil ich die irgendwie so obskur fand und mich wirklich doch sehr gewundert habe und diese Geschichte ja eigentlich auch so viel über das Leben insgesamt sagt. Was man alles so machen kann im Leben und was man aus seinem Leben machen kann. Und zwar würde ich euch gerne eine kleine Geschichte erzählen über einen Mann, der mit bürgerlichen Namen Carlos Enrique Raposo heißt. Und er ist 1963 also geboren in Porto Alegre in Brasilien. Und der war ein, sagen wir mal, durchaus talentierter Fußballspieler, der es halt tatsächlich auch geschafft hat, aus einer nicht allzu guten Gegend in Brasilien in ein Fußballinternat zu kommen. Das war zu der Zeit und gerade so in den 80er Jahren und auslaufenden 70er Jahren gang und gäbe, dass in Brasilien Kinder aus den Favelas praktisch rekrutiert wurden von Talentscouts und die dann ein Internat besuchen durften, was sie hätten sonst nie machen können und dann dort zu kleinen Fußballerwachsenen rangezogen wurden, die natürlich, wie es heute eigentlich, glaube ich, auch nicht unbedingt anders ist. Natürlich waren die Vermittler und die Scouts immer in erster Linie an ihr eigenes Portemonnaie geknüpft und interessiert, dass sich dieses denn dann auch wohl schnell füllen mag. Auf jeden Fall ist dieser Junge dann damals schon in einer Fußballwelt aufgewachsen. Kann gar nicht so schlecht gewesen sein, weil sonst wäre er da gar nicht erstmal gelandet. Auf jeden Fall hat er dann bei diversen Vereinen, das würde jetzt auch alles viel zu weit führen, ist er dann unter Vertrag genommen. Aber das Verrückte an dieser Geschichte und das eigentlich Unglaubliche an dieser Geschichte ist, dass der Carlos Kaiser, wie er sich nannte, und er nannte sich nicht umsonst so, Denn er war schon inspiriert und sein Name ist inspiriert von Franz Beckenbauer, den man ja damals den Kaiser nannte. Das war schon so sein Vorbild. Allerdings hat Carlos Kaiser in seiner ganzen Karriere kein einziges Tor für die etlichen Vereine, in denen er gespielt hat. Und das waren alles Profivereine. Er hat kein einziges Tor geschossen, jemals. Mhm. Und noch besser, eigentlich hat er auch nie gespielt. Und dennoch hat er es immer geschafft, in ganz vielen bekannten brasilianischen Vereinen Verträge zu bekommen, hat dann meistens da auf der Bank gesessen und hat eigentlich die ganze Zeit via Krankenschein sich hat krank schreiben lassen oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist er nie zum Einsatz gekommen. Er hat auch gar keinen Bock, Fußball zu spielen. Und trotzdem, die Fans haben ihn geliebt. Warum auch immer. Er hat dann auch so eine Legende geschaffen um sich selbst und hat auch ganz, ganz viel dummes Zeug erzählt, von dem die Hälfte überhaupt nicht stimmte, und hat auch Unterlagen gefälscht. Es gab so Spielerkarten, die dann gefälscht wurden, wo dann Vereine draufstanden, bei denen er überhaupt nie war. Er hat auch erzählt, dass er im Ausland war, um seinen Marktwert zu steigern. Dann ist er wieder in Brasilien, also nochmal eine Stufe gestiegen, und noch ein bekannterer Verein hat ihn dann unter Vertrag genommen. Aber er hat nie gespielt. Und dennoch haben ihn eigentlich alle geliebt. Auch die Spieler, die ja eigentlich in der Mannschaft ihn hätten hassen müssen, haben ihn trotzdem auch geliebt, weil er denen immer schön Mädels zukommen lassen hat. Er hat denen dann Zutritt zu irgendwelchen Diskotheken verschafft. Weil wenn er eins konnte, dann konnte er seine eigene Berühmtheit dafür nutzen, irgendwo auf Gästelisten zu kommen, in die teuersten Clubs. Er hat sich dann auch da aushalten lassen. Und dazu hat er dann auch seine Spielerkollegen mitgenommen, und die waren ihm alle wohlgesonnen. Mhm. Also die waren dann alle meistens traurig, wenn er dann mal wieder den Verein wechselte. Wirklich hochinteressante Geschichte, und dazu gibt es ganz, ganz viele Berichte. Spiegel hat zum Beispiel damals die Schlagzeile gehabt, der Kicker, der nie kickte. Oder Kicker hat über ihn geschrieben, der beste Spieler, der niemals spielte. Und so zieht sich das wie ein roter Faden. Ein richtig cooler Typ, der es geschafft hat, wirklich das System für sich selber so dermaßen auszunutzen. Und eigentlich die ganzen habgierigen Vereine und Spieler, Berater und wie auch immer mit ihren eigenen Waffen geschlagen hat letztendlich. Und er ist auch nie verurteilt worden dafür, weil sich niemand ernsthaft getraut hat, ihn und die Taten, die er begangen hat, irgendwie zur Anklage zu bringen. Weil letztendlich waren ja immer andere Leute noch mit involviert, für die es deutlich peinlicher geworden wäre, wenn zu der Zeit rausgekommen wäre, dass er eigentlich noch nie irgendwo wirklich gespielt hat und auch noch nie ein Tor geschossen hat. Und dennoch immense Ablösesummen und Vorschusssummen an ihn gezahlt wurden. Hinterher hatte er auch so ein Netzwerk, und er hatte auch sehr, sehr viele von den Spielern, die mit ihm dann abends durch die Häuser gezogen sind, und hatte er dann auch in der Hand, und er wusste auch viel zu viel über viele Leute. Und es gibt einen interessanten Film dazu, den packen wir euch auch mal in die Shownotes, den Link zu diesem Film. Man muss das einfach gesehen haben. Es ist unglaublich. Und das ist auch eine Geschichte, die die 80er Jahre zum Thema Fußball geschrieben hat.
Aber ist das eine Doku, der Film, oder ist das ein Spielfilm? Ja, es ist eine Doku,
er kommt da selber auch zu Wort. Also sehr interessant. Also er hat auch nicht mehr alle Tassen im Schrank, macht aber streckenweise einen sehr, sehr sympathischen Eindruck. Dann erzählt er wirklich also immer noch ein unglaubliches Unsinnszeug. Er behauptet also bis heute auch, dass er mit über 1500 Frauen geschlafen hätte.
Na ja, gut, kann durchaus sein.
Wollen wir ihm jetzt auch nicht absprechen, aber er ist halt auch jemand, dem man lieber erstmal gar nichts glauben sollte. Ja. Obwohl das natürlich also seine Leistung der Verschleierung und der Trickserei wirklich beachtlich ist.
Da war er wahrscheinlich größer als im Fußballspielen. Ich meine, klar, selbst wenn du die ganze Jugend gespielt hast, und da heißt es noch lange nicht, dass du es kannst, ne? Also bist dann halt nicht auf dem Niveau wie eben die Profifußballer, sondern es fällt sofort auf, ne? Deswegen wollte der ja auch auf keinen Fall spielen.
Eine Geschichte erzähle ich noch. Er war bei einem Verein, ich glaube, dass dieser Verein, bin mir nicht sicher, aber es war ein Verein aus Rio. Und da war der Chef von diesem Verein, also der Präsident quasi, der war ein Hochkrimineller, bekannter Mafioso im besten Sinne. Und der holte auch gerne mal die Pistole raus und schoss auf irgendwelche Spieler, die ihm nicht gut genug gespielt haben oder so. Und auf jeden Fall hat er es irgendwie geschafft, diesen Mafioso-Fußballverein-Boss irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Und zwar kam es irgendwann mal dazu, dass er tatsächlich in einem Spiel eingewechselt werden sollte. Bevor dann die Einwechslung tatsächlich stattfand, rastete er komplett aus, kletterte über einen Zaun und prügelte sich mit den Fans der gegnerischen Mannschaft. Und das hat er getan und im Nachhinein damit gerechtfertigt, dass jemand den Präsidenten seines Vereins beleidigt hätte und er hätte doch dahin gemusst, um die Ehre von ihm zu verteidigen. Und ab diesem Tag war er das absolute Lieblingskind von diesem Präsidenten. Und alle hatten Schiss vor diesem Präsidenten. Nur Herr Kaiser hatte keinen Schiss, weil die waren richtig dicke Buddies. Er wusste halt immer, auf wen er da setzen musste. Und das hat er wirklich ganz, 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 ganz toll gemacht. Letztendlich hat es halt auch immer wieder geschafft, sich halt krankschreiben zu lassen und hat dann auch extra irgendwelche Sachen inszeniert. Er hat dann auch Ärzte bestochen, die ihm irgendwie attestiert haben, dass er nicht in der Lage ist zu spielen. Und die hat er dann wiederum irgendwie mit Frauen versorgt. Das hat er wirklich ganz, ganz toll gemacht. Eine unglaubliche Geschichte.
Ich stelle mir jetzt gerade so vor wie den Herrn Kaiser von Hamburg-Mannheimer. Der ist ja auch so beliebt gewesen.
Genau. Daher kommt das wahrscheinlich auch. Von der Zeit kommt es auch ungefähr hin.
Ja, genau, eben, ja. Wenn ich es recht erinnere, war das eine Folge aus dem Podcast Weird Crimes, ne? Wo die Geschichte erzählt wird. Die verlinken wir euch auch in die Shownotes. Könnt ihr da mal reinhören.
Die ganze Geschichte an. Die Mädels erzählen das auch famos. Das ist wirklich ganz toll. Ich habe das jetzt wirklich nur so laienhaft nochmal herbeizitiert. Aber das ist eine ganz, ganz tolle Folge. Hört euch das an. Ihr werdet euren Spaß haben. Es ist unglaublich, dass das wirklich passiert ist.
Ich hatte von dem Namen gehört vom Kaiser, aber dann wusste ich nicht genau, wie das war, weil die damals sich ja immer so Namen gegeben haben. Ne? Gab es ja Sokrates und wie sie alle hießen. Aber spannende Geschichte, ja. Von ihm eben. Gab auch welche, die gar nicht so viel konnten in den 80er Jahren.
Disco Artig.
Dann mache ich mal weiter mit den Saisons. 85, 86, auch eine sehr spannende Saison. Und zwar Herbstmeister war Werder Bremen und die hatten eigentlich die ganze Saison geführt und am vorletzten Spieltag hatten sie noch 2 Punkte Vorsprung vorm FC Bayern. Und da gab es das direkte Duell im Bremer Weserstadion. Das Spiel stand 0-0 und in der 89. Minute kriegt Bremen einen Elfmeter. Wenn er den reinmachen, sind sie deutscher Meister. Michael Kutzop läuft an und vergibt.
Das sind Schicksale.
Genau,
das
ja.
Das sind doch wirklich Schicksale. Das trägst du doch auch dein ganzes Leben ja. Mit dir.
Und es war ein sicherer Elfmeterschütze, ne? Kutzop.
Ach, das ist doch wirklich.
Genau, und am letzten Spieltag haben sie dann natürlich verloren gegen Stuttgart mit 1-2, während Bayern 6-0 gegen Gladbach gewonnen hat und aufgrund der besseren Tordifferenz bei Punktgleichheit deutscher Meister wurde. Und es war zum ersten und einzigen Mal, dass eine Mannschaft deutscher Meister wurde, die an den 33 Spieltagen zuvor nie Tabellenführer war. Also wie am letzten Dings noch hier noch das Ding geholt. Und dann wurden sie auch noch Pokalsieger in dem Jahr.
Aber es ist erstaunlich, ne, wie sich die Vergangenheit dann auch so wiederholt. Ne? Ich erinnere mich, es ist ja noch nicht so lange her, dass in Dortmund schon Fan-T-Shirts gedruckt wurden mit der Meisterschale drauf.
Genau, zu denen kommen wir jetzt auch. Kann man sich nämlich fragen, wir hören hier immer nur von Bremen, Dortmund, Bayern, Köln. Ja, was ist mit Dortmund in den 80ern? Also Relegation war Borussia Dortmund in der Saison und die hat das erste Spiel gegen Fortuna Köln 0-2 verloren. Das Rückspiel hat dann Dortmund 3-1 gewonnen und da gab es ein Entscheidungsspiel damals.
Die haben dreimal gespielt dann.
Die haben dreimal gespielt dann, ja. Ach. Und es war so, im Rückspiel, also 2-0 hatte Dortmund verloren, 3-1 haben sie gewonnen im Rückspiel und 20 Sekunden vor Abpfiff hat Jürgen Wegmann das 3-1 gemacht, sonst wären sie abgestiegen, die Dortmunder damals. Dann gab es ein Wiederholungsspiel und das hat dann Dortmund 8-0 gewonnen. Also damals sind die drin geblieben in der Saison. Also so viel zu Borussia Dortmund in den 80ern. Da war noch gar nichts mit Konkurrenz zu den anderen Vereinen. Ja, nächste Saison 86, 87 war die nächste Saison. Bayern München, 6 Punkte Vorsprung, 3. Titel in Folge. Also da fing das schon an mit der Dominanz. Ne? Das war nach 72, 74 der 2. Meisterschafts-Hattrick der Bayern. Wieder alle 3 Titel mit Udo Lattek gewonnen. War die 10. Meisterschaft der Bayern und damit waren sie vor dem 1. FC Nürnberg alleiniger Rekordmeister. Und die haben damals nur ein Spiel verloren, nämlich gegen Leverkusen. 0-3 in der Saison. Das hat ja Leverkusen jetzt auch geschafft, dass sie unbesiegt waren in der Saison. Pokalsieger damals, der Hamburger SV. 87, 88, endlich nach 3 Vizemeisterschaften in den letzten 5 Jahren, Werder Bremen wird deutscher Meister. Damals Otto Rehhagel, der Trainer, und er hat damals geprägt das Stichwort der kontrollierten Offensive. Also in etwa so haben die gespielt, so attraktiv wie jetzt die Engländer und die Franzosen bei der Europameisterschaft. Also ja. Rumpelfußball.
Unwahrscheinlich publikumsfreundlich.
Genau. Pokalsieger wurde Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen hat den UEFA-Pokal gewonnen in diesem Jahr. Also nichts mit Vizekusen, was sie dieses Jahr ja nicht geschafft haben. Aber das hatten sie damals immerhin geschafft. Jetzt habe ich noch zwei Saisons, 88-89, großes Duell zwischen dem FC Bayern und dem ersten FC Köln. Und zwar Christoph Daum bei Köln, Jupp Heynckes bei den Bayern. Und da gab es eine Riesenauseinandersetzung im aktuellen Sportstudio zwischen Daum, Heynckes und Uli Hoeneß. Und Hoeneß hat angekündigt, Daums Weg wäre am 25. Mai zu Ende. Da kam es nämlich zum Spiel Köln gegen Bayern. 80. Minute, stand 1-1. Und Daum wollte das entscheiden, hat Jürgen Kohler vom Feld genommen. Immer ein Riesenfehler, weil Jürgen Kohler ist ein Mann immer. Darf es nicht vom Feld nehmen. Das war noch ein Verteidiger. Naja, auf dessen Gegenspieler Roland Wohlfahrt hat daraufhin noch 2 Tore geschossen. Bayern wurde Meister. Pokalsieger Borussia Dortmund. Also doch ein Titel in den 80ern. Ne? Mhm. Kommen wir zur letzten Saison. 89-90 schon wieder Meister der FC Bayern. Pokalsieger erster FC Kaiserslautern. Und Waldhof Mannheim hat sich frisch ein Stadion in Mannheim endlich bauen lassen nach 7 Jahren. Und genau in der Saison, wo es fertig geworden ist, steigen sie ab in die 2. Liga.
Sehr, sehr tragisch. Das ist auch so eine Geschichte, die man sich auch nicht tragischer ausdenken könnte. Kriegst du schlechte Laune, kriegst du Depressionen. Unglaublich.
Super unnötige Aktion, ne? Das war die erste und einzige Saison im heimischen Waldhofstadion, was inzwischen auch nicht mehr genutzt wird, also eine völlige Investitionsruine, weil du durftest da keine Abendspiele und nichts machen. Also im Einzugsbereich des VfR Mannheim gebaut. Waldhof ist ja ein eigener Stadtteil in Mannheim, der ein bisschen außerhalb liegt, ein Arbeiterstadtteil. VfR ist so die Nobelgegend von Mannheim, wenn man davon reden kann. Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Also völlige Fehlplanung des Ganzen. Aber ja, so steigt man dann halt ab.
Das wird nicht mehr genutzt jetzt, das Stadion.
Nee, im Prinzip nicht mehr. Nee, die Waldhofer waren ja jetzt Regionalliga, jetzt sind sie 3. Liga. Die spielen wieder in ihrem eigenen Waldhofstadion, weil es immer für sie ein Fremdkörper war. Und jetzt weiß gar nicht, wer jetzt da in dem Stadion spielt. Ja, das waren die Saisons der Bundesliga und der, und was wir so international gerissen haben und Pokalsieg. Warst du jemals Fußballfan von einem Verein?
Ich sympathisiere schon mit Schalke, muss ich tatsächlich sagen, obwohl man ja auch sehr, sehr leidensfähig sein muss in diesen Zeiten. Das ist auch halt so ein Kuddelmuddel immer. Die kriegen ja nichts auf die Kette. Und immer wenn man denkt, es kann nicht mehr schlimmer werden, dann wird man da eines Besseren belehrt. Ja, ich bin überrascht, was die nächsten Jahre da bringen werden. Stadion passt ja. Das Stadion wird wahrscheinlich auch dann demnächst nicht mehr für Fußball genutzt werden. Aber das macht ja nichts. Dann können wir immer noch Taylor Swift da eine Woche spielen lassen. Ja, die ist gerade zugegen und der Rasen kann ja komplett rausgefahren werden. Dann kommt der Rasen halt weg und dann sperren wir Taylor Swift da ein und die muss dann irgendwie 7-mal die Woche da eine Show abliefern. So wie in Vegas quasi.
Ja, genau.
Nur halt dann, im Ruhrgebiet.
Ja, genau. Dann halt auf Schalke. Ja, doch schön.
Willst du schon sehen, was sie davon hat.
Wo Schalke abgestiegen ist, ist es dann irgendwie, kriegst du dann so einen Stich im Herz oder hast du eine Woche schlechte Laune oder ist es bei dir ein...
Nee, das kann ich nicht sagen. Also ich beobachte das, wie gesagt, so Shakespeare-Qualitäten, finde ich. Es passiert immer was Schlimmes und wenn dann was Schlimmes passiert, denkt man so, jetzt ist aber mal die Leidensfähigkeit wirklich am äußersten Rand der Skala angekommen. Und dann denkst du, ich kann jetzt auch nicht mehr, aber dann wird's noch schlimmer. Das sind auch Geschichten, die man auch besser gar nicht schreiben könnte, eigentlich.
Ja, ja.
Ich bin nie mit dem heimischen Fußballclub Dortmund hier warm geworden. Liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass in der Gelsenkirchener Luft, also groß geworden bin ich ja nicht, aber auf jeden Fall gewachsen.
Ja, siehst du, mein Schicksal ist, habe ich ja schon mehrfach thematisiert. Ich bin ja auch nicht der einzige Bayern-Fan hier, den wir im Podcast hatten. Ich denke da an Bernhard Leut, der ja auch die Historie hat. Bei mein Schicksal war 74 Deutschland-Weltmeister, alle guten Spieler vom FC Bayern. Damit war ich Bayern-Fan. Und bei mir ist es aber wirklich so, auch bei der Nationalmannschaft, zumindest jetzt wieder, wenn die verlieren oder wenn Bayern ein wichtiges Spiel, zum Beispiel in der Champions League gegen Madrid, da habe ich eine Woche schlechte Laune. Also es ist wirklich so, wie wenn ich 1.000 Euro verlieren würde oder so gefühlt. Oder irgendwie, du fährst dein Auto zu Schrott. So fühlt sich das an. Und ich bin ja nicht mehr ein Hardcore-Fan. Also kannst du dir vorstellen, wie sich wirkliche Hardcore-Fans, das ist wie eine Scheidung für die oder Hund ist tot oder so. Das ist vergleichbar.
Wahrscheinlich. Aber ich fand das schon sehr, sehr ärgerlich, den Weg, den die Europameisterschaft genommen hat für die deutsche Mannschaft, fand ich schon sehr, sehr ärgerlich und bin ich auch ein bisschen untröstlich, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin dann eher so ein Fan. Ich finde das dann so enttäuschend, dass er so, jetzt will ich den Rest auch nicht mehr sehen.
Ja, ich auch.
Ja, trotzdem. Aber in dem ersten Augenblick, dann bin ich wirklich so angepisst, dass ich denke, boah, nee, wir hätten das machen können gegen Spanien.
Ja, klar, es war 50-50 das Spiel, ja. Und ich meine, aus meiner Sicht kann der spanische Spieler überhaupt nichts dazu, dass er an die Hand geschossen bekommen hat. Das ist einfach, die Handspielregel ist scheiße, fertig. Und die versteht ja auch keiner mehr. Insofern ist es halt nicht sein Problem und nicht das Problem der Spanier gewesen. Die sind aus meiner Sicht jetzt verdient Europameister geworden. Ja. Ist auch schön so. Freunde von mir waren auch im Stadion in Berlin, haben sich das angeguckt und waren sehr begeistert natürlich. Ja, aber die Deutschen hätten es auch, hätten wir auch gewinnen können. Aber nun gut. Da komme ich zum Thema. Ich habe nämlich die Europameisterschaften aus den 80ern noch.
Oh ja, bitte.
Und zwar 1980 Europameisterschaft in Italien. Und Italien ist immer ein gutes Pflaster für Deutschland, nämlich Deutschland gewinnt das Turnier nach einem 2-1-Sieg über Belgien. Damals Jean-Marie Pfaff im Tor der Belgier. Beide Tore hat Horst Rubisch geschossen. Im Torschützenkönig wurde trotzdem Klaus Allofs, der alle seine 3 Tore im Gruppenspiel gegen die Niederlande geschossen hat. Also damals hat es auch schon gereicht, 3 Tore, um Torschützenkönig zu werden. Trainer war damals Jupp Derwall, den man später dann vom Hof gejagt hat. Nächste Europameisterschaft, 84 in Frankreich. Und der Gastgeber wurde tatsächlich Europameister, nämlich Frankreich, im Sieg über Spanien im Finale in Paris. Und Deutschland ist damals in der Gruppenphase schon ausgeschieden und Derwall ist deswegen entlassen worden, weil damals Gruppenphase hieß sofort weg, wenn er ausgeschieden ist, geht ja gar nicht. Ja, damals, so war das noch. Franz Beckenbauer war sein Nachfolger. Torschützenkönig wurde Michel Platini, der mit 9 Toren den Rekord für die meisten Tore während einer EM-Endrunde aufgestellt hat damals.
Ich erinnere mich sehr gut an diese EM und man muss wirklich tatsächlich bis heute attestieren, wenn sich meine Erinnerung da wirklich nicht getrübt hat, dass Frankreich wirklich sowas von überlegen war. Die haben wirklich so tollen Fußball gespielt. Ja. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man die letzten EM gesehen hat. Ja, aber war so, ja.
Und 88, wo war die Fußball-Europameisterschaft 1988?
Weiß ich nicht.
In Spanien? In Deutschland.
Echt?
Ja. Im Finale Niederlande gegen die Sowjetunion. Niederlande hat 2-0 gewonnen. Güllüt und Van Basten haben die Tore gemacht. Und wir waren im Halbfinale, sind wir an Niederlanden gescheitert. Damals.
Ja, komplett verdrängt. In Deutschland ist Holland Europameister geworden?
Mhm. Ja.
Wie konnten wir das zulassen?
Ja, und dann habe ich noch 2 Weltmeisterschaften und die haben es in sich. 1982 Weltmeisterschaft in Spanien. Weltmeister wurde Italien mit einem 3-1 gegen Deutschland. Und 82 war echt der Moment, wo ich mir gedacht habe, jetzt scheiß auf Fußball, ich höre auf, weil da gab es 2 ganz schlimme Dinge. Einmal das Vorrundenspiel ist jetzt ja auch nochmal thematisiert worden anlässlich der EM. Die Schande von Gijon, Deutschland gegen Österreich, ein Unentschieden reicht und Algerien, die eigentlich einen sehr guten Fußball gespielt haben, sind ausgeschieden. 1-0 für Deutschland. In der 11. Minute durch Horst Rubrecht und das war's. Das war's. Fußball wurde eingestellt, die haben sich nur noch einen Ball hin und gespielt. Also wirklich eine Katastrophe, das Spiel. Der österreichische Kommentator hat sogar den Zuschauern gesagt, sie sollen jetzt abschalten aus Protest.
Ernsthaft? Ja. Wie cool.
So, und dann kommt das Halbfinale. Die Nacht von Sevilla, Deutschland gegen Frankreich, die ja damals eben sehr, sehr stark schon waren, auch schon Platini gespielt. Ne? Und es steht 1-1, Verlängerung, führt dann auf einmal Frankreich mit nach Toren in der 92., 98. Minute schon mit 3-1. Und dann wird Karl-Heinz Rummenigge eingewechselt, der damals verletzt war. Deswegen kam er so spät. Trifft erst zum 2-3 in der 102. Und dann Klaus Fischer per Fallrückzieher in der 108. zum 3-3. Und dann gab es zum allerersten Mal bei einer WM, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, Elfmeterschießen. Und Deutschland hat gewonnen. Das war eigentlich ein gutes Spiel, aber negativer Höhepunkt, 57. Minute. Patrick Battistor kam frisch auf den Platz und ist von Toni Schumacher beim Rausrennen volle Kanne umgerannt worden. Eine
ist ja legendär, Szene. Die ist ja legendär. Ja, das war ein Karatesprung.
Viel Hass auf die deutsche Fußballnationalmannschaft in den späteren Jahren bis 2006 kommt genau aus dieser Weltmeisterschaft von 82. Also die Jungs damals, die wären besser in der Vorrunde ausgeschieden, dann hätten sie dem Land eigentlich einen Gefallen getan, weil so sich da durchzupissen. Und Breitner zum Beispiel hat da so Sprüche gebracht, ja, wieso ist bis nur weitergekommen, was wollte er denn? Wo er sagen muss, okay, also auch noch scheiße arrogant. Das einzig gute Spiel bei der WM war das Halbfinale gegen Frankreich, wo du hast sagen können, okay, das war immerhin, das ging. Und beim Finale war es auch ganz okay gegen Italien. Aber vorher haben wir ja nur Scheiße gespielt die ganze Zeit.
Bitter, bitter, bitter.
Ja, 86 dann Mexiko. Weltmeister wurde Argentinien im Finale gegen Deutschland. Zweite WM-Finale in Folge verloren, diesmal mit 3-2. Und Diego Maradona ist da zum Weltstar aufgestiegen, auch unter anderem wegen seinem Tor, der mit der Hand Gottes, also ein ganz klares Handtor, was man nicht erkannt hat damals. Und 3 Minuten später hat er dann das WM-Tor des Jahrhunderts geschossen. Naja, aus meiner Sicht hätte er da schon vom Platz geflogen sein müssen, aber nun gut. Ein Dribbling über 60 Meter hat er gemacht, alle umspielt und den Ball dann ins leere Tor geschossen. Er war schon ein guter Fußballer, aber ja, das war halt das Spezielle.
Leider ein bisschen Größenwahnsinn. Das war schon bitter. Ich dachte, noch nee, nicht schon wieder.
Ja, im Finale waren wir ja auch nicht schlecht. Der Weg ins Finale, auf alle Fälle waren wir da auch nicht sonderlich gut, 86, sind irgendwie ins Finale gekommen. 90 sah es dann schon anders aus, aber darüber reden wir nicht, weil wir gehen ja über die 80er.
Ich wäre jetzt soweit und gespannt auf deine Lügen und Wahrheiten.
Genau, dann kommen wir zu den Lügen und Wahrheiten. Ich rekapituliere nochmal. Es gab ein Spiel in der ersten Bundesliga, Offenbach gegen Braunschweig mit nur 3000 Zuschauern. Lüge, Wahrheit Nummer 1. Lüge, Wahrheit Nummer 2. 88, 89 waren die ersten 12 Spieler in der Torjägerliste der Bundesliga allesamt deutscher Nationalität. Lüge, Wahrheit Nummer 3. In der ewigen Tabelle in den 80er Jahren der Fußball-Bundesliga stand der HSV vor dem FC Bayern. Was stimmt nicht? Was meinst du?
Mit den 3000, das stimmt nicht.
Okay, dann löse ich mal auf. Sag ich als erstes mal Lüge, Wahrheit Nummer 2, von der du auch sagst, dass die stimmt. Es stimmt tatsächlich, dass 88, 89 die ersten 12 Spieler allesamt deutscher Nationalität waren. Wir haben da Thomas Alofs vom 1. FC Köln und Roland Wohlfahrt vom FC Bayern auf dem Platz 1 geteilt mit 17 Toren. Dann haben wir Uwe Bein vom Hamburger SV Platz 3 mit 15 Toren. Und dann haben wir die restlichen Spieler, 9 Spieler, die allesamt 13 Tore geschossen haben. Hans-Jörg Kriens von Gladbach, Jürgen Klinsmann Stuttgart, Harald Kohr, 1. FC Kaiserslautern, Stefan Kunz, Bayern 05, Uerdingen, Uwe Leifeld, VfL Bochum, Frank Neubert, Bremen, Karl-Heinz Riedle, Bremen, Fritz Walter, VfB Stuttgart und Jürgen Wegmann, Bayern München.
Verrückt.
Ja. Und es gab es häufig, dass damals rein deutsche Torjäger waren. Zum ersten Mal in der Saison 89-90, also im Jahr nach, war mit dem Norweger Jörn Andersen ein ausländischer Spieler Torschützenkönig. Ja, dann kommen wir zur ewigen Tabelle. Es stimmt leider nicht, was ich da behauptet habe. Natürlich bei Bayern München in den 80er Jahren über dem Hamburger SV. Bayern München hat 687 Punkte geholt und Hamburg 604. Nach der 3-Punkte-Regel, nach der 2-Punkte-Regel hätte es auch nicht anders ausgesehen. Relativ knapp, aber in der ersten Hälfte der 80er war tatsächlich Hamburg stärker, aber in der zweiten dann die Bayern. Kommen wir zu der zweiten Wahrheit. Es ist tatsächlich so, dass das Spiel Kickers Offenbach gegen Eintracht Braunschweig am 33. Spieltag in der Saison 83-84 nur 3000 Zuschauer geguckt haben. Jetzt wird es noch besser, weil das war die niedrigste Zuschauerkulisse der ganzen Saison natürlich. Und Kickers Offenbach war damals schon abgestiegen und für Braunschweig ging es nun nichts mehr. Aber das war das letzte Heimspiel von Kickers Offenbach ever in der deutschen Fußball-Bundesliga.
Traurig.
So, und die sind dann direkt in die zweite Liga abgestiegen und im Jahr drauf direkt in die dritte Liga abgestiegen. Jetzt heute spielen sie Regionalliga Südwest, ja, und haben einen Schnitt von 6.127 Zuschauern. Und die beißen sich wahrscheinlich alle in den Arsch, dass sie sich das letzte Bundesligaspiel von Offenbach nicht angeguckt haben. So haben die ihren Verein allein gelassen damals, ne?
Das sind Schicksalsgeschichten, die das Fußballleben schrieb.
Genau.
Ja, schön, ihr Lieben. Das war nochmal wieder erheiternd, auf jeden Fall für mich. Ich hoffe für euch auch.
Ja, jetzt seid ihr ja die Fachleute, was die 80er Jahre im Fußball angeht. Und im Fußball macht man ja immer eine Sommerpause. Und die machen wir jetzt auch, ne?
Wann machen wir eine Pause? Ich weiß das gar nicht.
Ja, jetzt. Wir haben jetzt mit der 74. Folge unsere dritte Staffel beendet. Und dann starten wir mit der vierten Staffel mit der 75. Folge in ein paar Monaten.
Da freuen wir uns auch schon ganz dolle drauf. Dann kommen wir auch irgendwann mal mit neuer Musik wieder um die Ecke und gehen euch damit schön auf den Sack. Haben dann die Taschen und Köpfe voller schöner neuer 80er-Jahre-Themen für euch.
Genau. Jetzt ist aber die Frage, ich habe mir das echt überlegt, wir haben keinen einzigen Fußballlied. Ne? Wir haben kein Lied, was man im Stadion mitgrölen könnte, ne? Was wir jetzt hier spielen könnten. Ne?
Nein, wir haben jetzt kein Fußball, haben wir nicht, Lied.
Ja, was machen wir da jetzt?
Ja, da weiß ich nicht. Da müssen wir was anderes spielen.
Ich würde sagen, wir spielen dann ein Lied, was immerhin was mit Brasilien zu tun hat, weil wir da ja einen großen Teil der Geschichte hatten. Und zwar spielen wir Brazilian Cup. Wer weiß, was das ist, weiß, dass es definitiv nichts mit Fußball zu tun hat. Aber wenn der Herr Kaiser behauptet hat, er hat mit 1500 Frauen geschlafen, dann wird bestimmt auch ein Brazilian Cup dabei gewesen sein.
Davon ist auszugehen.
Stammt von der Kassette Drei Vegas, die wir vor ein paar Jahren rausgebracht haben.
So, und da sind wir nämlich dann auch wieder beim Thema Expertise, Expertise, Expertise.
Ja, genau.
Tschüss, ihr Lieben.
Ja, viel Spaß noch im Sommer. Wir hören uns dann wieder im Herbst, wenn wir dann wieder mit neuen Folgen, neuen Gästen und neuen Ideen auf euch zukommen. Viel Spaß.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.